Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2 Kontext. Am Mikrofon begrüßt Sie Katrin Hönig. Das Thema heute ist Dimensionen der Armut. Dass Armut vielerlei Dimensionen umfasst, zeigt sich schon am Sprachgebrauch. Wir sprechen von Blutarmut, ebenso wie von Wasserarmut, aber auch von Ideenarmut und Gefühlsarmut. Von der Armut in den Entwicklungsländern und von der Armut in Industriestaaten. Und je nachdem sind wir von dem im Allgemeinen negativ konnotierten Begriff Armut mehr oder weniger betroffen. Wir engagieren uns oder schalten ab, weil wir es nicht mehr hören können. Armut lässt sich nicht auf eine Dimension reduzieren. Und darüber möchte ich heute mit meinen Studiogästen sprechen. Es sind dies Barbara Bleisch und Ursula Renz. Barbara Bleisch ist Ethikerin und Geschäftsleiterin der Nachdiplom-Studiengänge in angewandter Ethik der Universität Zürich. Und ihr Spezialgebiet ist Weltarmut und Gerechtigkeit. Ursula Renz ist Philosophin am Zentrum für Geschichte und Philosophie des Wissens an der ETH Zürich mit dem Spezialgebiet Kulturphilosophie und Philosophiegeschichte. Und die beiden haben soeben zusammen ein Buch herausgegeben mit dem Titel »Zu wenig – Dimensionen der Armut«. Springen wir in medias res. Fastenopfer, Brot für die Welt, Caritas, Terre des Hommes, SwissAid, Médecins Sans Frontières, Helvetas, Winterhilfe, Rotes Kreuz. Die Liste der Namen mit Hilfswerken oder von Hilfswerken, die sich der Armutsbekämpfung verschrieben haben, ist lange. Und besonders in der Vorweihnachtszeit, so auch im vergangenen Jahr, wieder wird an die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger appelliert. Barbara Bleisch, wie voll war eigentlich Ihr Briefkasten?
Mein Briefkasten war natürlich auch sehr voll. Ich denke, das geht allen gleich. Man hat jedes Jahr das Gefühl, es würden noch mehr Einzahlungsscheine und man ist zuweilen fast ein bisschen empört über die Flut der Briefumschläge, die da ankommt. Allerdings muss man da auch ein bisschen aufpassen. Es gibt natürlich auch die ganze Thematik des Geschäfts mit der Armut. Das ist vielleicht in dieser Sendung nicht so sehr thematisch oder nicht der Fokus, aber auf jeden Fall lässt sich sagen, dass ich im Gespräch mit Leuten immer wieder feststelle, dass so ein gewisser Überdruss sich bemerkbar macht. Also man denkt sich, das ist eigentlich fast schon eine Zumutung, dieses Füttern des Briefkastens mit diesen Spendenappellen.
Ursula Renz, Ihr Briefkasten?
Der ist auch sehr voll.
Und wie gehen Sie damit um?
Je nach Lust und Laune. Es gibt Dinge, die lese ich auch gerne und dann lege ich sie zur Seite. Und irgendwie mal, wenn ich dann meine Einzahlungen mache, nehme ich sie entweder wieder hervor oder auch nicht.
Wenn Sie den Appellen an unsere Spendenbereitschaft nachgeben, haben Sie da ein gewisses System oder gibt es gewisse Kriterien, nach denen Sie einen Einzahlungsschein ausfüllen oder eben auch nicht ausfüllen?
Also ich denke mir, die meisten Leute haben da, wenn sie grundsätzlich der Meinung sind, dass sie spenden wollen, sozusagen ihre Lieblingshilfswerke. Das können biografisch bedingte Ursachen sein, die dahinter stecken, dass man vielleicht schon die Eltern immer ein bestimmtes Hilfswerk unterstützt haben oder dass man vielleicht ein bestimmtes Projekt mal auf einer Reise kennengelernt hat und dann denkt, das hat mir echt einen guten Eindruck gemacht, das möchte ich weiter unterstützen. Etwas, was mich als Philosophin auch interessiert, ist, wie stark Leute ansprechen auf diese Patenschaftsgeschichten. Und ich glaube, da kommen wir so ein bisschen an den Kern der Sache ran. Patenschaften haben ja die Eigenschaft, dass man den Eindruck hat, dass man einem Menschen, meistens einem Kind, ganz konkret helfen kann. Also es geht dann nicht mehr um irgend Kinder generell in Guatemala, sondern es geht dann um Lucia, 12, Leimschnüfflerin, lebt im Slum. Und da hat man dann das Gefühl, okay, ich kann hier eine Spende machen und dann wird das Kind, dieses Kind, weggeholt von der Straße und vielleicht kriege ich sogar Briefe von diesem Kind, ich unterstütze dieses Kind ganz konkret. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, wie sinnvoll ist das, man kann darüber diskutieren, ist das nachhaltig, da gibt es auch von der CEWO, von dieser Zertifizierungsstelle für Hilfswerke, Meinungen dazu. Mich interessiert mehr die psychologische Ebene daran. Also die Frage, warum fällt es uns so viel leichter offenbar zu spenden, wenn uns ein ganz konkretes Schicksal gegenübersteht? Und ich glaube, dahinter steckt eine Menge, nämlich unter anderem dieses Gefühl der Überforderung, wenn wir konfrontiert sind mit Zahlen, wie zum Beispiel, dass 30.000 Kinder täglich an der Armut oder an den Folgen der Armut sterben. Dann denkt man sich, 30.000 Kinder sterben, da kann ich nichts tun, da nützt auch meine Spende nichts. Da kommt die berühmte Idee mit dem Tropfen auf den heißen Stein. Aber ein Kind, das scheint irgendwie sehr viel realistischer und klarer zu sein, ist aber natürlich ein Stück weit eine Werbemaßnahme eines Hilfswerks.
Also das heißt, wir werden psychologisch angesprochen und nicht überfordert, dadurch, dass wir sozusagen eine persönliche Beziehung scheinbar aufbauen können. Und sobald es eine abstrakte Zahl wird, eine abstrakte Menge, fühlen wir uns auch nicht mehr gefordert, da etwas zu tun.
Also die Frage ist natürlich, man kann es auf beide Seiten angucken. Fastenopfer hatte 2004 die Kampagne lanciert mit dem Spruch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, auch wenn er 8000 Kilometer weit weg wohnt. Kann man natürlich sagen, interessantes Zitat, klappt natürlich nicht, weil dieser Nächste, den gibt's eben so real nicht. Selbst wenn der auf einem Bild abgebildet ist und sein Schicksal geschildert wird, der ist uns einfach nicht in der gleichen Weise vertraut und man ist sich nicht so ganz sicher, existiert diese Person wirklich so, wie das Hilfswerk das darstellt. Gleichzeitig hat es schon was für sich, dass es einem einfacher fällt. Und ich glaube, das hat wirklich etwas mit der Menge des Elends zu tun, das dann gleichsam zusammenschmilzt auf ein Schicksal. Also man stellt sich dann vor, für eine Person Schulgeld bezahlen, für eine Person Fahrrad bezahlen, das liegt drin. 30.000 Kinder täglich, die sterben, da etwas zu tun, das schaffen wir nicht. Und aus Sicht der Ethik gibt es da meiner Meinung nach nur eine Lösung, nämlich diejenige, dass wir das Problem eben als ein gemeinsames Problem sehen, also ein Problem, das wir gemeinsam zu lösen haben. Da kann das Individuum sozusagen schlecht alleine darauf reagieren.
Jetzt hatte ich in meiner Liste ja auch ganz wenige zwar, aber zumindest mit der Winterhilfe ein Hilfswerk, was sich sozusagen um Bedürftige in der Schweiz kümmert. Wenn man sich vor Augen hält, dass Armsein in der Schweiz etwas ganz anderes bedeutet als in anderen Ländern, könnte man sich die Frage stellen, ja, wie bedürftig muss man denn eigentlich sein, um von uns Hilfe zu bekommen? Oder anders gefragt, wie arm muss man eigentlich sein, damit wir etwas unternehmen? Gilt das für alle Menschen unterschiedslos?
Je nach Kontext, denke ich, sind die Leute hier genauso hilfsbedürftig wie in der dritten Welt. Unter Umständen ist beispielsweise die situative Knappheit von Gütern, die kann enorm groß sein. Ein Problem der Armut ist ja eigentlich, dass die armen Leute in einer bestimmten Situation nicht über Geld verfügen. Und Hilfswerke wie beispielsweise Caritas, die sich auch im Inland engagieren, die tun das ja oft sehr situationsspezifisch und versuchen quasi auch die Bedingungen, die Ressourcen zu verbessern. Und die Leute, die sind genauso angewiesen auf unsere Hilfe wie in der dritten Welt. Die Frage, ob es nun quasi besser ist, in der dritten Welt zu spenden oder hier zu spenden, das ist eine andere, denke ich. Aber angewiesen auf unsere Hilfe sind die Armen in beiden Kontexten.
Barbara Bleisch?
Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch, also wie das gerade jetzt Frau Renz so schön gesagt hat, dass man nicht so sehr in diese Vergleichsmechanismen reinkommt und sich fragt, welche Armut ist eigentlich schlimmer? Diese Frage wird mir sehr oft gestellt. Also ist es überhaupt schlimm, in der Schweiz arm zu sein? Ich sage immer, das ist für mich eine ähnliche Frage wie, ist es eigentlich schlimmer, Blinddarm zu haben oder ein gebrochenes Bein? Das scheint mir schlicht nicht vergleichbar zu sein. Was gleich bleibt, ist die Perspektivenlosigkeit, würde ich sagen, das Ausgeschlossensein, die Chancen, die einem fehlen. Aber natürlich, die Armut in den Entwicklungsländern ist prekärer, würde ich sagen, ist lebensbedrohlich. Das ist sie hierzulande, Gott sei Dank, heute nicht mehr. Aber es ist deswegen nicht weniger schlimm. Denn das psychologische Ausgeschlossensein, das ist wahrscheinlich etwas vom Brutalsten, was Menschen kennen können in Gesellschaften. Und das ist hier wie dort vorhanden. Aber eigentlich lassen sich die Armutszustände schlecht vergleichen, finde ich.
Ja, es gibt ja dieses berühmte Beispiel, dass in der Schweiz ein Fernseher oberhalb oder unterhalb der Armutsgrenze liegt, so wie man es, je nachdem, wie man es definiert. Das heißt, ein Fernseher gehört bei uns zu den nicht pfändbaren Dingen. Und wenn man sich jetzt auf den Standpunkt einer armen Person im Süden stellt, könnte man sich schon fragen, ja, wie arm ist denn jemand, der einen Fernseher besitzt und den sozusagen von Rechts wegen auch besitzen darf?
Ich meine, an der Stelle kommt eigentlich die Differenz zwischen relativer und absoluter Armut ins Spiel. Man hat hier diese zwei Begriffe genau, um quasi zu vermeiden, dass man das wirklich vergleichen muss. Und jemand, der hier keinen Fernseher besitzt, der hat ein Problem mit dem sozialen Anschluss. Der bekommt überhaupt nicht mit, was in der Welt läuft, wenn er sich nicht auf relativ aufwendigen Arten und Weisen um Information bemüht. Oder beispielsweise ein Jugendlicher, der kein Handy besitzt, der weiß überhaupt nicht, was in seiner Peer Group läuft. Der hat keine Möglichkeiten, an dem sozialen Leben seiner Peer Group teilzunehmen. Und das ist essentiell, weil die Sozialisation im Jugendalter, die läuft zu einem großen Teil über die Peer Group. Und deshalb gehört in einer Welt, wo Kommunikation über das Handy und SMS ausgetauscht wird, gehört das zu einem gewissen Minimum, das garantiert sein muss, damit man Anschluss hat an die sozialen Mechanismen einer Gesellschaft, mindestens für diese Altersgruppe. Und das lässt sich bis zu einem gewissen Grade wirklich nicht vergleichen. Und deshalb hat man in der Armutsmessung auch diese beiden Arten und Weisen, Armut zu definieren, unterschieden. Also relative Armut, die misst sich immer im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen oder genauer zum Medianeinkommen einer Gesellschaft. Und der Median, der liegt eigentlich dort, wo quasi die Hälfte einer Gesellschaft weniger verdient und die andere Hälfte drüber. Und die relative Armut definiert man meistens als 60% dieses Medianeinkommens.
Das ist die materielle Dimension, aber Sie haben vorhin schon sehr die soziale Dimension von Armut betont, dass man die materielle Dimension von Armut sozusagen relativ zu einer umgebenden Gesellschaft misst, scheint mir noch einleuchtend, beziehungsweise es scheint einleuchtend, dass man halt hier nicht mit 245 Rupien, sind es glaube ich in Indien, die da als Armutgrenze gelten, überleben kann. Deshalb muss man das irgendwie umrechnen. Also das Mindesteinkommen für eine Person in der Schweiz, die Armutsgrenze beläuft sich bei 2200 Franken. Wer weniger hat, gilt hier als arm. Das sind natürlich enorme Summen im Vergleich zur dritten Welt.
Wobei das mit dem Umrechnen, den Terminus, den Sie gerade benutzt haben, ist natürlich ein bisschen heikel, weil das klingt ein bisschen so, als würden wir jetzt die absolute Armutsgrenze der Weltbank, das ist dieser eine kaufkraftbereinigte US-Dollar pro Tag, absolute Armutsgrenze, als würden wir den dann irgendwie hochrechnen. Und dieses Hochrechnen passiert auch in diesem sogenannten kaufkraftbereinigten Verfahren. Aber was mit der relativen Armut gemeint ist, ist vielmehr wirklich dieses Vergleichen innerhalb einer Gesellschaft. Und vielleicht, um nochmal ein anderes Bild zu benutzen, innerhalb von Staaten sprechen wir normalerweise von einer Solidargemeinschaft. Wir haben Sozialstaatsideen, wir haben Ideen dessen, was eine Person haben muss, um in einer Gesellschaft adäquat leben zu können. Wie man das genau bestimmt, da gibt es verschiedene Ideen dazu und verschiedene Konzepte. Bei der absoluten Armut, da orientiert man sich im Grunde genommen, würde ich einfach mal sagen, an der Conditio Humana, am menschlichen Überleben. Da geht es nicht mehr darum, was braucht eine Person, um beispielsweise ein adäquates Selbstbild zu haben, um Chancen zu haben in ihrem Leben, sondern da geht es ums nackte Überleben. Deswegen wird auch die absolute Armut sehr nah oft an den Menschenrechten konzipiert.
Aus diesem Grunde ist vielleicht die relative Armutsberechnung bei uns ein wichtiger Punkt, weil ich habe mich gerade gefragt, was braucht eine Person über das absolute nackte Leben hinaus in unserer Gesellschaft, und dazu gehört ein Minimum an Anerkennung. Armut ist ja oft schambehaftet. Also es gibt dieses Beispiel der Kulturlegi, die sogenannte Kulturlegi, die sich Leute beim Sozialamt holen können und mit denen sie dann verbilligt teilnehmen können an Kulturveranstaltungen. Und ich habe mir sagen lassen, dass viele Leute sich nicht getrauen, diese Kulturlegi überhaupt zu zeigen. Wo liegt das Problem?
Ein Teil des Problems liegt sicher darin, dass der Begriff der Armut oder des Wortes arm sehr negativ konnotiert ist. Und das hat unter anderem auch historische Hintergründe. Rein wortgeschichtlich gesehen kann man beobachten, dass im Lateinischen, da gab es diese Unterscheidung von Pauper und Miser. Pauper quasi steht für ökonomische Armut, Miser hingegen für elend, erbarmenswürdige Zustände, die unter Umständen gar nicht nur mit ökonomischen Faktoren zu tun hat. Im Deutschen ist diese Differenzierung vollständig verschwunden. In den romanischen Sprachen, beispielsweise im Französisch, haben wir das noch. Aber da wird natürlich auch damit gespielt. Und jetzt, wenn man guckt, was passiert, wenn wir jemanden als arm bezeichnen, dann kommt da immer auch die Dimension ins Spiel, dass wir ihn eigentlich als jemanden erbarmenswürdigen, jemand bedauernswürdigen bezeichnen und niemand will gerne bemitleidet werden. Und ich denke, in dieser wortgeschichtlichen Beobachtung, da steckt eigentlich sehr viel drin, das erklärt, weshalb sich viele Leute schämen. Niemand will gerne bedauert werden. Es gibt heute auch keinerlei Möglichkeiten oder Gründe für jemanden, der arm ist, sich stolz zu fühlen. Das verweist auf einen anderen historischen Hintergrund. Das war im Mittelalter noch ziemlich anders. Im Mittelalter gab es die Idee, dass es so etwas wie ein symbolisches Tauschgeschäft zwischen Reichen und Armen gibt. Die Armen, die bekommen Almosen und beten dafür für die Reichen, die erbringen auch eine Leistung und dafür werden sie nicht nur quasi bezahlt mit den Almosen, sondern sie haben auch eine bestimmte Funktion im Sozialgefüge. Diese Ordnung, die bricht im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit zusehends auseinander. Und heutzutage haben Arme eigentlich keinerlei Funktion, auch keine symbolische Funktion mehr in der Gesellschaft. Mit Ausnahmen vielleicht in buddhistischen Staaten, beispielsweise in Burma hat man gesehen, bei den Unruhen, da hatten die Machthaber Angst davor, dass die Mönche, die eine wichtige symbolische Macht sind in diesem Land, dass die keine Spenden und Almosen mehr annehmen. Und das war wirklich eine Angst, die denen eine Macht gab, die in unseren westlichen Staaten eigentlich die Armen überhaupt nicht mehr haben. Und ich denke, auch dieses Gefühl quasi der Machtlosigkeit, des Bedauerns würdig zu sein, das ist assoziiert mit der Armut. Und es kommen dann noch eine ganze Menge von anderen Abwertungen, die damit verbunden sind, die das für viele Leute sehr problematisch machen, quasi zu deklarieren oder sichtbar zu machen, ich bin arm. Ich kenne beispielsweise eine Übersetzerin, die ist sehr stark immer wieder am Kämpfen und die sagte mir mal, weißt du, wenn ich jeweils nah an der Grenze bin und da sind eigentlich noch Zahlungen ausstehen, die ich zu gut hätte, in dem Moment traue ich mich nicht, denen anzurufen, weil ich ja zeigen würde, ich bin angewiesen auf das Geld, das mir eigentlich zusteht von Kunden. Und das sind solche Dinge, wo ich manchmal denke, die machen deutlich, dass der Arme, der ist am Ende quasi auch der Machtskala, am Ende der Skala eines sozialen Wertes und das ist hochproblematisch für die Subjekte, die arm sind.
Barbara Bleisch, Sie sind teilweise in Afrika aufgewachsen. Gilt das für die dortigen Gesellschaften auch, diese Dynamik der Scham?
Ich finde das schwierig, so pauschal zu beantworten. Einerseits redet man manchmal von Afrika, als wäre das ein einziges Land. Es ist ein riesiger Kontinent mit ganz, ganz unterschiedlichen Kulturen. Es gibt gewisse Kulturen, in denen Scham bestimmt eine große Rolle spielt, in anderen weniger. Wichtig scheint mir vielleicht zu sein, dass ein Schamgefühl, so grauenhaft das ist, vielleicht auch etwas ist, was man sich erst mal leisten können muss. Also dass, wenn die Armut ganz schlimm wird und es ums Überleben geht, dann ist vielleicht die Scham irgendwann auch weg, einiges zu tun, was man sonst nicht tun würde. Ein Beispiel vielleicht auch in unserer Gesellschaft, wenn jemand zu stehlen beginnt, weil er schlicht nichts mehr zum Essen hat, dann ist es natürlich auch ein Stück weit schambehaftet, aber wenn einem nichts mehr übrig bleibt, ist das natürlich sekundär. Aber ich würde sagen, vielleicht könnte man Scham so mit reinholen, dass extreme Armut, und wir sprechen in den Entwicklungsländern von extremer Armut, wenn die Menschen unter dieser 1-Dollar-Grenze leben, da geht es natürlich wirklich um, würde ich einmal sagen, nicht mehr menschenwürdige Zustände, um Zustände, in denen Menschen leben, in denen sie nicht einmal adäquate Möglichkeiten haben, sich zu versäubern, sich zu waschen, sich umzukleiden. Das hat natürlich schon auch viel mit Scham zu tun oder Scham wird da dann auch ein Thema sein.
Historisch gesehen ist es ja so, dass im Mittelalter, als sozusagen die Allgemeinbevölkerung arm war, die waren einfach arm, es waren nur sehr wenige Leute, denen es wirklich gut ging, betteln ein ehrenwerter Beruf war. Der war überhaupt nicht schambehaftet, Ursula Renz.
Nein, der war nicht schambehaftet. Das begann eigentlich erst etwa im 14. Jahrhundert, dass man auch begann, zwischen echten und unechten oder richtigen, unrichtigen Bettlern zu unterscheiden. Und die Bettler, die waren nach wie vor organisiert, die hatten auch bestimmte Gruppierungen, in denen sie sich organisierten, aber es wurde zusehends unterschieden. Und das ist ein Faktor quasi, diese Unterscheidung. Und es gibt auch in der frühen Neuzeit, Ende des Mittelalters, eine Verschiebung quasi der Tugenden. Im Frühkapitalismus wurde Müßiggang plötzlich zu einer Untugend. Das war im Mittelalter nicht in diesem Ausmaß der Fall. Problematisch im Mittelalter war die Untugend quasi des Hochmuts. Und diese Verschiebung im Normenkanon, die hat sich auch auf diese Frage ausgewirkt. Bettler, die konnten quasi nicht mehr problemlos betteln, weil das auch assoziiert wurde mit Müßiggang. Und Müßiggang war die größte Untugend.
Also plötzlich wurde Arbeit zu dem Mittel, sich selbst aus der Armut herauszuarbeiten.
Also ich denke, was man auch bedenken muss, ist, dass früher natürlich ein Stück weit auch die materielle Situation, in der man gelebt hat, wurde ein bisschen oder sogar zum Teil sehr stark zusammengedacht mit dem Plan Gottes. Also ein Stück weit hatte man arm sein oder reich sein verdient. Man war da nicht einfach, wurde geboren und dann gab es Zufälle, sondern man hat gewisse Zustände verdient. Und das ist heute bestimmt, wird anders gesehen, also ob jetzt jemand gläubig ist oder nicht. Die wenigsten Leute würden wahrscheinlich heute noch der Meinung sein, es sei so, dass arme Leute es verdient hätten, arm zu sein oder Gott hätte das für sie so vorgeplant. Und da scheint mir schon die Frage im Raum zu stehen, ja, wie leben wir in einer Welt, in der so dermaßen viele Menschen mit dem nackten Überleben kämpfen und in anderen Teilen der Welt so dermaßen viel Überfluss ist und da natürlich innerhalb der Länder auch wieder ein extremes Gefälle vorhanden ist. Manchmal entstehen ähnliche Formen der Rationalisierung, also dass Leute sagen, der Grund, warum ich nicht arm bin, ist, dass ich eben arbeite. Und gerade das hört man in der Schweiz sehr oft. Also die Idee, jeder hat hier selber für sein Schicksal gerade zu stehen. Und es ist kein Zufall, wenn Menschen in Armut abrutschen. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Ich finde solche Positionen ganz schwierig. Ich glaube, die dienen auch unter anderem der Rationalisierung oder der Rechtfertigung des Reichtums, in dem man eben unter Umständen lebt. Und gerade im Vergleich zur dritten Welt, ich weiß nicht, was man da anführen könnte, um zu sagen, dass diese Menschen dort selber schuld sind an ihrem Schicksal. Es ist bestimmt so, dass oft irgendwelche Diktatoren und Regimes ein Stück weit eine Schuld tragen, aber die Bevölkerung auf dem Lande, die unter massivsten Entbehrungen leidet, denen die Schuld quasi für ihren Zustand zuzuschieben, das scheint mir mehr als an Sarkasmus zu grenzen.
Ursula Renz?
Ja, ich würde da gerne noch einhaken wollen. Also ich denke, diese Rationalisierungen, die spielen auch auf der anderen Seite. Nicht nur, dass die Reichen quasi rationalisieren und sich irgendwie für berechtigt halten, reich zu sein, sondern das kann auch bei den Armen passieren. Und dann ist es besonders tragisch. Also ich habe mal
dass die Armen sich schuldig fühlen.
Ich habe mal in New Haven einen Obdachlosen kennengelernt und habe länger mit dem gesprochen und irgendwann kam dann raus, dass er sagte, ja, wissen Sie, ich bin da eigentlich selber schuld, weil ich war in Vietnam und habe Menschen getötet. Und ich meine, das sind irgendwie meines Erachtens ganz tragische Rationalisierungen, die da geschehen, dass Leute irgendwie versuchen müssen, mit ihrer Not, die sie haben, kognitiv fertig zu werden und das machen sie, indem sie die Schuld übernehmen für etwas, wo sie mit größter Wahrscheinlichkeit nicht in der Art schuld sind, mindestens nicht in der Art schuld sind, wie sie meinen, sie seien schuld.
Das heißt, also die Schuldfrage ist eine der schwierigen Fragen, beziehungsweise wahrscheinlich sollte man sie gar nicht so stellen. Man sollte nicht von Schuld sprechen im Zusammenhang von Armut. Manchmal wird von Verursachung und von Verantwortung gesprochen, aber Sie, Barbara Bleisch, haben am Anfang gesagt, das ist ein Phänomen Armut, das wir nur alle gemeinsam lösen können. Das reicht auch nicht, dass Einzelne sich sozusagen, wenn man es böse sagt, freikaufen durch Spenden an irgendein Hilfswerk, sondern da sind auch andere Lösungen gefordert. Ich würde gerne unser Ausloten der Dimensionen von Armut auf eine etwas leichtfüßige Art abschließen. Und zwar hat der Berner Liedermacher Mani Matter in seiner unnachahmlichen Art ein Lied getextet zum Thema Armutsbeseitigung. Denen, wo es gut geht, ich versuche das mal auf Berndeutsch zu lesen. Denen, wo es gut geht, ging es besser, ging es denen besser, wo es weniger gut geht. Was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, wo es gut geht. Hat Mani Matter damit sozusagen die goldene Formel, die Zauberformel zum Umgang mit Armut formuliert oder gefunden?
Ich würde sagen, jein. Mir liegt dieses Lied extrem am Herzen und ich glaube, man kann daran ganz viel zeigen. Einerseits ja, weil ich glaube, wir müssen ein Stück weit auf den Luxus verzichten, wenn wir wollen, dass es allen besser geht. und vor allem, dass es denen besser geht, denen es nicht gut geht. Aber die Frage ist, geht es uns damit wirklich auch schlechter? Und da würde ich sagen, ja, ist unklar. Wenn wir auf ein Stück Luxus verzichten müssen, weiß ich nicht, ob das ein schlechter Gehen ist in dem Sinne, wie wir meinen würden, dass es relevant wäre.
Mani Matta ist ja der Meinung, es ginge uns besser, wenn wir etwas abgeben würden. Denen, wo es gut geht, ging es denen besser, wo es weniger gut geht.
Ja, aber wenn wir weiterhören, was aber nicht geht, ohne dass denen weniger gut geht, wo es gut geht.
Aha.
Also das heißt, es ist nicht möglich, ohne dass es jenen schlechter geht,
denen
es gut geht.
Ich glaube, was Mani Matta ja mit diesem Lied in den Raum stellt, ist wirklich, dass er sagt, eigentlich sind wir eine Solidargemeinschaft, das hängt zusammen, wie es denen, denen es gut geht, geht. Das hängt zusammen damit, wie es denen, denen es schlecht geht, geht. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, der meines Erachtens bei diesem Lied mir auch sehr viel bedeutet, dass wirklich dieser Zusammenhang zwischen dem Reichtum auf der einen Seite und der Armut auf der anderen Seite, den legt er offen. Und wie es nun ist mit dem besser oder schlechter gehen, quasi wie denen, wo es gut geht, das würde ich gerne offen lassen.
Wir haben ja gesehen, Reichtum und Armut haben materielle, aber auch psychologische Dimensionen. Es geht nicht nur um materielle Entbehrung, es geht auch darum, wie man sich dabei fühlt, ob reich oder arm. Vielleicht ist es das, was Mani Matta auch im Blick hatte. Das war die Sendung Kontext von Schweizer Radio DRS2 mit den Studiogästen Barbara Bleisch und Ursula Renz. Am Mikrofon Katrin Hönig. Das in der Sendung erwähnte Buch heißt «Zu wenig – Dimensionen der Armut». Herausgegeben von Ursula Renz und Barbara Bleisch. Es ist im Seismo Verlag in Zürich erschienen.